Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Es geht zwar voran mit dem Impfen, aber die Ferien nahen. Viele haben nach dem Corona-Blues Lust auf Sommerurlaub. Vollständig Geimpfte sollen fast ohne Einschränkungen reisen können. Das löst einen Run auf die Hausarztpraxen aus. Zum Problem werden dort die Impfdrängler, hat Inforadio-Reporter Stefan Oschwart in Berlin recherchiert.
Sie haben die Praxis Dr. Kreischer und Kollegen erreicht. Bitte sehen Sie von Anfragen nach Resten von Impfstoffen ab.
Der Anrufbeantworter von Wolfgang Kreischer ist zum Prellblock geworden. In den letzten zwei Wochen hat er 1400 Impfanfragen gehabt, erzählt der Allgemeinmediziner, der auch dem Hausärzteverband Berlin vorsteht. Die Impfwilligen werden fordernder, erzählt er.
Die drängeln. Die kommen also mit Argumenten, sie müssen ab und zu mal die pflegebedürftige Großmutter in Leipzig versorgen am Wochenende oder solche Sachen. Das sind meistens junge, gesunde Menschen, die, was weiß ich, Urlaub vorhaben oder sonst was. Mit diesen Menschen ist es sehr unangenehm, weil die keinerlei Einsicht haben.
Manchmal muss der Hausarzt in seiner Praxis in Berlin-Zehlendorf auch selbst ans Telefon, wenn die Impfdrängler sein Personal beschimpfen, sagt Kreischer. Internist Andreas Rüssmann drohte den Impfdränglern auf seiner Internetseite. Sollte es weiter zu unverschämten, beleidigenden oder emotional erpresserischen Forderungen kommen, werde die Praxis in Berlin-Charlottenburg die Covid-Impfungen einstellen.
Die E-Mails werden deutlich harscher, bis hin zur Androhung, dass man dann die Hausärzte Versorgung woanders in Anspruch nehmen möchte, also schon in die Richtung einer emotionalen Erpressung, wo man sagen muss, wir impfen ja hier auf einer freiwilligen Basis. Die Bezahlung ist eher lächerlich, wenn dann extrem viel Unverständnis anfängt aufzukochen, weil entweder Arbeitgeber Druck machen, dass man jetzt geimpft werden soll oder aber der Urlaub drängelt, dann muss man doch mal ganz freundlich nachfragen, ob die Prioritäten da richtig gesetzt werden.
20 Euro bekommen die Hausärzte je Impfung, rechnet Verbandschef Kreis. Vor. Der Aufwand dafür ist enorm. Öffnungsdiskussionen und die Aussicht auf den Sommerurlaub, all das treibe die Menschen zum Drängeln. Bei Internist Rüssmann sind es eher die Mittelalten mit kleinen Vorerkrankungen wie einem gut eingestellten Blutdruck, die Druck machen. Er warnt die Eiligen davor, den Impfabstand zu verkürzen, nur um in den Urlaub fahren zu können.
Was bedeutet, die haben zwar zwei Aufkleber in ihrem Impfbüchlein, sind aber nicht geschützt. Und da frage ich mich natürlich, ob das so richtig sinnvoll ist, dass die Leute dann in den Urlaubsflieger steigen und sich irgendwo anders nicht nur im schlimmsten Falle neue Varianten einkaufen, aber vor allen Dingen einfach ungeschützt dahin reisen, wo die Normalen schon ihr Unwesen treiben. Weil dann haben wir nämlich im Herbst unsere vierte Welle, weil alle zwar zweimal geimpft wurden, aber nicht effizient geimpft sind.
Erst 2 bis 3 Wochen nach der zweiten Dosis ist der volle Impfschutz da, sagen Experten. Das Problem ist das Alte. Gäbe es genug Impfstoff, müsste keiner drängeln. Die Hausärzte sehen sich deshalb als Prellblock der Politik. Denn bei ihnen stehen die Leute auf der Matte, die den knappen Impfstoff haben wollen. Draußen auf der Straße wollen sie zwar ihren Peaks, für Impfdrängler hat aber keiner Verständnis.
Man muss halt warten, bis man dran ist, damit man den anderen nicht den Platz wegnimmt.
Generell im Vordrängler, finde ich, sollte gar nicht gehen.
Man sollte da nicht drängeln.
Eine Reportage von Inforadio-Redakteur Stefan Oschwart. Seit Anfang März impfen auch in Brandenburg die Hausärzte. Seitdem zog das Impftempo deutlich an. Weit über 700.000 BrandenburgerInnen haben ihre erste Dosis bekommen. Bislang wurden die Praxen von 2 Seiten mit Impfstoff versorgt, über das Landeskontingent und über die Apotheken. Doch damit ist jetzt plötzlich Schluss. Das Land wird zukünftig keinen Impfstoff mehr an die rund 400 Modellpraxen verteilen. Das sorgt für Unmut und für Chaos, berichtet rbb-Reporterin Felicitas Montag.
Für Jana Groß aus Eichwalde kam die kurzfristige Absage völlig überraschend. In einer Mail von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg wurde die Hausärztin gestern Mittag über den Stopp des Modellprojekts informiert. Sie hatte mit 200 Impfdosen von AstraZeneca für die kommende Woche gerechnet.
Ein Stopp der Lieferungen für die nächste Woche allein, das wird eine Katastrophe, weil wir natürlich Patienten einbestellt haben.
Den gestrigen Tag hat sie dann damit verbracht, Termine abzusagen oder zu verschieben. Ab sofort kann sie Impfstoffe für Erstimpfungen nur noch über die Apotheke Apotheken beziehen. Dafür war es gestern aber schon zu spät, denn in den Apotheken muss bis Dienstag 12 Uhr bestellt werden. Groß ist enttäuscht vom plötzlichen Aus des Modellprojekts.
Es ist ja gesagt worden, im Prinzip bis zum Sommer sollen alle durchgeimpft sein. Ich glaube, das Projekt lief jetzt 4 oder 5 Wochen. Das ist relativ wenig. Wir sind ja noch voll in den Erstimpfungen. Wir sind ja noch lange nicht bei den Zweitimpfungen, zumindest beim AstraZeneca-Impfstoff. Also wir sind natürlich davon ausgegangen, dass es länger geht.
Die Entscheidung über das Ende der Modellpraxen sei am Montag auf dem Impfgipfel gefallen, sagt der Vorsitzende der KV Brandenburg, Peter Nowak. Der Grund: über den Bundesstrang könne mehr Impfstoff geliefert werden als über das Land.
Das ist eine strategische Festlegung des Landes Brandenburg, die Pilotpraxen auslaufen zu lassen. Es sollen nur noch Zweitimpfungen in den Pilotpraxen durchgeführt werden. Deshalb werden die Pilotpraxen nicht mehr mit Erstimpfungen beliefert. Das ist eine Entscheidung des Landes, der wir folgen mussten. Pilotpraxen, Ende, da irgendwann in die Arztpraxen allgemein mehr Impfstoffe kommen.
Trotzdem ist es fragwürdig, warum diese Entscheidung ohne Vorlauf und kurz vor den Feiertagen getroffen wurde, ohne die betroffenen Hausarztpraxen rechtzeitig zu informieren.
RBB-Reporterin Felicitas Montag. In der Pandemie haben viele das Kochen mit gesundem Biogemüse für sich entdeckt. Regionale Lebensmittelerzeuger spüren das und freuen sich, hat Reporter Björn Hase-Wendt in der Prignitz erfahren.
Im Hofladen auf dem Ökohof in Kuhhorst bei Fehr-Berlin geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. In den Körben landet Bio-Fleisch, Gemüse oder regionale Dinkelnudeln.
Hier hat man einfach auch nochmal die Nähe zum Produzenten, wenn man das so sagen darf. Also hier ist einfach der Hof da, kann erleben, wie die Tiere oder das, was man als Produkt kauft, quasi mal entstanden ist und wie es hier gut behandelt wird.
Sagt Helena Baumeister aus Lenitz, die mit ihrer Familie zum 40 Kilometer entfernten Hofladen gefahren ist. Sie ist eine von vielen. Die Direktvermarkter erleben seit der Corona-Pandemie einen wahren Ansturm, sagt der Betriebsleiter des Ökohofs, Hannes-Peter Dietrich.
Also wir haben ja so geschaut, es sind 35-40% mehr, die jetzt wirklich kommen. Und der Durchschnittsbon hat sich nochmal erhöht bei uns vom Volumina des Einkaufes.
Die Kunden geben also auch mehr aus. Der Ökohof hat die Produktion erhöht.
Weil wir das halt gemerkt haben, das läuft wirklich richtig gut. Und wir merken es auch an der Taktung der Schlachtung. Sonst haben wir immer im Monat so 1 bis 2 Rinder geschlachtet. Jetzt schlachten wir fast alle 14 Tage.
Ähnlich geht es der Hofkäserei Ziegendorf in Kuno. Chefin Sandra Bayer verarbeitet jetzt täglich um die 90 Liter Ziegenmilch zu Käse. Ein Drittel mehr als noch vor 2 Jahren.
Und es lohnt sich, ja. Und ich werde es regelmäßig auch los.
Im Hofladen, aber auch in ihrem Verkaufsanhänger, mit dem sie seit der Corona-Pandemie auf den Wochenmärkten unterwegs ist, statt wie bisher nur zu Events, die ausfallen mussten.
Und habe damit den kompletten Ausfall plus 30% aufstocken können.
Für die Produzenten hat die Pandemie also auch etwas Gutes. Die Kunden haben mehr Bewusstsein für die Produkte aus der Nachbarschaft.
RBB-Reporter Björn Hase-Wendt aus der Prignitz. Schnell, präzise und sicher. So hat der Sprengmeister in der Innenstadt von Potsdam gearbeitet. Nur eine Stunde brauchte er, um die Weltkriegsbombe in der Heinrich-Mann-Allee nähe Hauptbahnhof zu entschärfen. 3000 Anwohner konnten somit schnell in ihre Wohnungen zurückkehren. RBB-Reporterin Lisa Steger hat die Arbeiten der Einsatzkräfte beobachtet, schon im Vorfeld.
3 Stunden hatten die Helfer gebraucht, um zu kontrollieren, ob tatsächlich alle ihre Wohnungen verlassen hatten. Potsdams Ordnungsbeigeordnete Brigitte Meyer.
Also es lief wirklich wie am Schnürchen, obwohl wir alle große Angst hatten, dass unter Corona-Bedingungen das deutlich schwieriger wird als normal. Wir hatten ja letztes Jahr im Juni eine Räumung, da hatten wir aber nicht die Auflagen.
Auflagen, die zum Beispiel besagten, dass Anwohner, die derzeit in Quarantäne sind, das Bürgerhaus am Schlatz aufsuchen müssen, während andere, die nicht wussten, wohin, in der Turnhalle am Bisamkiez unterkommen konnten, nach einem Test. Glücklicherweise waren alle Corona-negativ. Anwohner, die den Sperrkreis nicht verlassen wollten, hatten diesmal Seltenheitswert, so Brigitte Meyer.
Es gab im Prinzip einen Haushalt mit Verweigerung, der die Tür nicht öffnen wollte. Aber in dem Moment, als er dann die Feuerwehr mit Blaulicht und Montur sah, hatte sich doch eines anderen besonnen und die Tür geöffnet. Das war das einzige Vorkommnis.
Auf diesen Mann kommt nun ein Bußgeld zu. Die allermeisten dagegen waren schon deutlich vor 8 Uhr aus ihrem Haus gegangen, ohne Protest.
Ich werde ihn auf Arbeit verbringen. Mal wieder das Homeoffice durchbrechen und nach Berlin fahren.
Mal gucken, wie lange das dauert. Wir beschäftigen uns.
Verärgert waren nur wenige Menschen, die von der Entschärfung nichts mitbekommen hatten. Für Potsdam war es die 205. Entschärfung seit dem Jahr 1990. Die letzte war es vermutlich nicht.
Berichtet Lisa Steger aus Potsdam. 2020 gab es in Berlin und Brandenburg wieder zu wenig Regen. Das zeigen Daten des Deutschen Wetterdienstes. Demnach waren 6 der letzten 7 Jahre zu trocken. Dass das Wasser knapp ist, merken Bewohner im Raum Strausberg schon länger. Der Pegel des Straußsees sinkt seit Jahren. Und der Wasserbedarf wird mit der Tesla-Fabrik wohl noch steigen. RBB-Reporterin Marie Stumpf hat in der Gegend Frauen gefragt, wie sie Wasser sparen.
Das Kartoffelwasser, das kann man die Blumen mitgießen. Die Toiletten, die musst du ja nicht bei jedem Bullern spüren. Da habe ich eine kleine Schüssel und damit wird gespült.
Wir haben so eine Duscharmaturen, wo man dann schon so einen Durchlaufbegrenzer hat. Wir haben so eine Luftwirbler, da kommt genug Volumen raus, aber nicht so viel Wasser, braucht man nicht unbedingt.
Eine gut gefüllte Geschirrspülmaschine. Abwaschen nicht bei jeder einzelnen Tasse. Das Einseifen geschieht nicht bei laufender Dusche.
Die Strausberger haben schon mal gute Ideen zum Wassersparen. Und die sind auch dringend nötig, denn im letzten Jahr brauchte jeder Einwohner im Einzugsgebiet des WSE durchschnittlich 174 Liter pro Tag. Das sind 45 mehr als im Bundesdurchschnitt. Der Grund liegt vor allem im Garten. Eine Stunde Rasensprengen verbraucht in etwa so viel Wasser wie 66 Waschmaschinen. Der Straußsee-Aktivist Frank Weber versucht vor allem hier zu sparen.
Da haben wir einfach mal geguckt, was passiert, wenn man den Rasen nicht gießt. Das war traurig anzusehen, aber wir haben jetzt Mai und siehe da, der Rasen ist wieder grün und ist wieder rausgekommen.
Oder das Regenwasser nutzen. Mit einem stadteigenen Regenwasserkanalisationssystem wird in Strausberg dieses Wasser etwa in die umliegenden Seen geleitet, auch in den Straußsee. Andere Gemeinden ziehen da nun nach, wie Petershagen-Eggersdorf. Auch im dortigen, wenn auch sehr viel kleineren Teilungssee, sinkt der Pegel seit Jahren. Regenwasser könnte helfen, sagt Bürgermeister Marco Rutter.
Das würde etwa einen halben Meter Wasserstand ausmachen, übers Jahr verteilt natürlich.
Noch in diesem Jahr sollen die entsprechenden Rohre verlegt werden. Erstes Wasser könnte zum Jahreswechsel in den See fließen. Doch Petershagen-Eggersdorf hat noch mehr wassersparende Ideen.
Die lokale Agenda hat erarbeitet eine Pflanzliste für unseren Ort. Man kann also in einer Karte raussuchen für die einzelnen Bereiche, welche Baumarten, welche Straucharten sich besonders eignen, die auch mit weniger Wasser auskommen. Wir orientieren bei der Bepflanzung des Begleitgrüns in den Straßen jetzt sehr stark an dieser Liste.
Eine Idee, die beim Thema Wassersparen in ganz Brandenburg Anwendung finden könnte, meint Rutter.
Marie Stumpf recherchierte in Strausberg. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius, nachzuhören auf inforadio.de und als Podcast fast überall, wo es Podcasts gibt.
Inforadio Podcast.